Pflege. Und jetzt euer Wegweiser durch den Pflegedschungel vom Pflegeteam Wendland.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ich bin Wiebke und mir gegenüber sitzt die wunderbare Sarah.
Hallo Wiebke.
Hallo. Ja, wir haben uns heute überlegt, dass wir den Fokus mal von dem zu Pflegenden weglenken und auf die Angehörigen schauen, weil es verändert sich ja unwahrscheinlich viel, wenn der Pflegefall eingetroffen ist.
Du meinst die Rollen, die sich verändern? Da würde ich so zum Einstieg einmal sagen, es ist vollkommen okay, überfordert zu sein im ersten Moment, weil das eine komplett neue Rolle ist.
Und für beide, ne?
Für beide. Und ich glaube, was super hilfreich ist, ist anzufangen, sich Informationen zu sammeln. Also klar, einmal durchatmen und zu gucken, okay, was ist jetzt gerade Sache und was gibt's für Informationen, die ich mir wo einsammeln kann, damit ich mir irgendwie einen Plan schaffen kann.
Das heißt, es geht eigentlich allen so, dass man erstmal völlig überfordert ist und auch plötzlich eine neue Verantwortlichkeit kommt und auch die Erwartungen an einen erstmal so groß sind. Aber dann hilft erstmal atmen.
Genau.
Und sich schlau machen.
Genau. Und sich auch zu fragen, also ziemlich bald zu fragen, was sind meine Bedürfnisse? Und wie kommen wir überein? Genau. Dass man, dass jeder so in seine Rolle finden kann. Derjenige, der pflegebedürftig ist, sich damit abfinden kann, dass Unterstützung benötigt wird. Und da auch sensibel zu sein, was kann ich gerade annehmen? Mhm. Und wo muss ich vielleicht noch einmal irgendwie auf die Nase fallen, damit ich weiß, dass ich es annehmen kann. Also okay. Es ist ja auch ein Prozess, ne?
Ja, unbedingt. Vor allem, wenn du gerade diese Rollen ansprichst. Das heißt, wir haben ja erst so eine Eltern-Kind-Rolle. Und ich will jetzt die Eltern, die zu pflegen sind, nicht als Kinder betiteln. Aber es findet natürlich schon eine andere Gewichtung statt. Also das, wie ich als Kind erlebt habe, meine Eltern sind groß, sind kompetent, die lösen meine Probleme, die tragen mich durch.
Ja.
Dann haben wir diese Lebensphase, wo wir das gemeinsam machen, weil wir irgendwie alle erwachsen sind.
Ja.
Und dann kippt das aber tatsächlich und plötzlich übernehme ich die Verantwortung oder ich organisiere es, dass es ja andere übernehmen. Das ist ja für alle Beteiligten ein Riesending.
Genau. Ja, man rutscht einfach in eine andere Rolle und das da darf man sich einfach einfinden.
Mhm. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, jetzt gehen wir davon aus, dass wir ein gutes Verhältnis mit unseren Eltern haben, dass es aber auch natürlich in so einem Rollenkonflikt auch ganz groß werden kann und dass da so Familienthemen hochkommen, die nie besprochen wurden. Und gerade dann erlebst du sowas im Alltag?
Ganz viel. Also es ist immer ein Unterschied, gibt es ein Kind, wo klar ist, dieses Kind kümmert sich. Mhm. Geschwisterkonflikt ist ganz häufig. Es gibt mehrere Kinder. Einer kümmert sich besonders. Die anderen, manchmal sind die anderen froh drum. Manchmal ist es aber auch so, dass die anderen das irgendwie gar nicht so sehen, nicht so eingebunden sind. Da wird es schwierig.
Also auch da gibt es keinen Segen und Fluch. Wenn ich als Kind alleine bin, kann ich alleine Entscheidungen treffen. Muss sie aber auch alleine treffen. Wenn ich mit mehreren bin, kann man auch zum Beispiel verschiedene Themengebiete auf die verschiedenen Schultern verteilen.
Das erlebe ich auch.
Ja.
Zum Beispiel, wenn es wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Tagespflege, ein Angebot mache, es gibt zum Beispiel die Rollenverteilung, einer kümmert sich ums Finanzielle und der andere kümmert sich ums Organisatorische.
Ja, okay, ist ja auch schon dadurch geschuldet, der das Organisatorische vielleicht macht, dass derjenige am Telefon viel regeln kann und der andere vor Ort ist, ne? Weil es wohnen ja nicht immer alle Kinder bei ihren Eltern.
Ja.
Oh, Wahnsinn. Das ist, glaube ich, ein rieses Thema, wo man vielleicht auch, auch Schuldgefühle hat und auch ein schlechtes Gewissen vielleicht auch, oder?
Ja, ich glaube, also wenn diese Rollenverhältnisse klar sind, dann hat man ja vielleicht fürs Erste so gesorgt. Und die Schuldgefühle, erlebe ich oft, kommen dann, wenn man an seine Grenzen kommt und dann andere mit einbinden, also sagen wir jetzt mal bei uns die professionell Pflegenden mit einbinden muss und dann denkt, Mensch, dass ich das nicht alleine schaffe.
Also
oder
auch
ich möchte
ein gewisses
das gern.
Versagen.
Ja, schon.
Okay.
Ja.
Ich meine, Schuldgefühle ist ja zum Glück das, was ich selber bewerte, ne? Oder wo andere Sachen sagen, das hättest du aber schon für die Mama machen können. Ach, guck mal, fährt sie in Urlaub, statt sich um die Mutter zu kümmern.
Ja.
Das sind vielleicht so unüberlegte, dumme Kommentare, mit denen man halt konfrontiert wird. Aber das Gute daran ist.
Ja, oder die Frage, warum fährst du, das habe ich jetzt auch aktuell, warum fährst du eigentlich nicht in Urlaub? Das ist doch gar nicht so schlimm mit der Mutti. Und das ist auch eine Dame, die ist sehr dement und hat das sehr gut überdeckt.
Ja.
Genau, aber wenn, also ich habe sie jeden Tag um mich, da kann man nicht einfach in den Urlaub fahren und sie allein lassen, ja.
Ja, das heißt, das sind diese äußeren Kommentare, mit denen man ja auch irgendwie umgehen muss, die vielleicht auch ein Scham oder auch ein Schuldgefühl halt in einem hervorrufen. Das Gute ist, dass dieses Gefühl, dieses Schuldgefühl, dass ich das aus mir heraus selber entwickle. Das heißt, ich denke über die Situation nach und merke, okay, da fühle ich mich schuldig an manchen Stellen. Das Gute ist, wenn ich das Gefühl selber entwickle, bin ich auch diejenige, die dieses Gefühl weiterentwickelt, sprich lösen kann.
Ja.
Das heißt, sich mal wirklich fragen, ist es tatsächlich so, dass ich mich hier schuldig fühlen muss? Für was fühle ich mich hier schuldig? Und dass man das wirklich auch hinterfragt und da auch wieder nicht alles für sich ausmachen, sondern mit Freunden, mit Verwandten spricht, sich ein Netzwerk aufbaut. Und wenn man merkt, auch alles das hilft nicht, auch einfache psychologische Beratung dazu nimmt, oder?
Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Das mache ich ja bei den Pflegeberatungen auch schon von Anfang an, dass ich immer alle Optionen schon mal erkläre, damit auch die Leute untereinander ins Gespräch, also die Menschen untereinander ins Gespräch kommen. Okay. Also zum Beispiel wenn das jetzt jemand ist, der noch sehr fit ist, dann sage ich aber, es gibt die und die Option, es gibt die und die Gelder. Ja, das brauche ich alles noch nicht. Dann sage ich immer, das weiß ich und das auch, also ist doch gut, wenn sie es nicht brauchen. Aber ich möchte wissen, also möchte, dass sie wissen, wenn die Fälle kommen, dass sie sich schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt haben oder es wenigstens im Hinterkopf haben und auch ihre, das sage ich auch von Anfang an, die Pflegenden, die einfach mit eingebunden sind, sich auch entlasten können.
Ja, vor allen Dingen, was ich mir gut vorstellen kann, wenn ich diese Gefühle habe und ich mache das jetzt mal, und jeder kennt das von uns, wenn man ein Thema hat, ist man am Anfang Feuereifer dabei und man geht über Grenzen, man arbeitet nachts noch und man schiebt das alles rein und macht und tut. Aber ich kann mir vorstellen, so nach 4 Wochen, nach 6 Wochen, nach 2 Monaten, nach 4 Monaten, nach 6 Monaten, irgendwann ist es zu viel.
Ja.
Und da gibt es ja auch ganz klare Signale, sowohl körperlich als auch seelisch. Hast du da irgendwie so ein paar, wo du sagst, ah, das sind so typische Marker?
Ja, das Gefühl der Überforderung, wenn sich das häuft, dann sind es oft Schlafstörungen oder Konzentrationsschwächen. Oder man fühlt sich nicht mehr in der Lage, irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Genau, Freunde fallen nach hinten. Also Treffen, Selbstfürsorge und das Predige, würde ich am liebsten sagen, ich immer für sich selbst sorgen als allererstes, damit man halt eben nicht in diese Bredouille kommt, dass man irgendwann merkt, jetzt bin ich aber komplett überladen und überlastet.
Ja, das fühle ich, wie du das sagst, tatsächlich. Also erstmal, auch wenn ich nicht wenn ich der Angehörige bin und nicht diejenige, die gerade die Pflege braucht, aber wenn ich mich um andere kümmern möchte, muss ich mich erstmal auch um mich selber kümmern, sonst kann ich das gar nicht geben, was ich tatsächlich auch geben möchte.
Ja.
Das heißt, der Angehörige und der Pflegende sind fast gleich zu sehen, oder?
Ja, total. Also Selbstfürsorge und das bestenfalls ohne schlechtes Gewissen.
Ja.
Ja.
Gut, das ist wahrscheinlich ein Prozess, ne? Ja. Aber diese körperlichen Anzeichen, die darf man nicht unterschätzen. Zum Beispiel, ich kenne das aus der Psychotherapie oder auch aus dem systemischen Coaching, dass eine der ersten Fragen tatsächlich ist, wie schläfst du? Wie schlafen sie? Und Schlafstörungen würde ich so als die ersten Signale tatsächlich werten wollen. Oder Magen-Darm-Beschwerden, einfach, dass man, der Darm ist ja auch so ein Marker, gell?
Total.
So,
Geduld im Alltag, Freude im Alltag.
Ja, zu wenig oder zu viel Appetit.
Ja.
Ne, das sind dann so Symptome, die darf man nicht wegdrücken und sagen, naja, das ist ja jetzt einfach mal so für eine Phase oder auch Alkoholkonsum.
Ja.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass man abends dann sagt, komm, so ein Weinchen als Entspanner.
Ja.
Nur wenn wir wieder über diese Monate und den Zeitraum nachdenken, kann das natürlich dann auch zu einem eigenständigen Problem für einen selber sein, wo man nicht mehr leistungsfähig sein kann. Ne? Wenn ich jetzt diese ersten Symptome, wie du jetzt die aufgezählt hast, so für mich bemerke, was kann ich denn so für meine eigene Entlastung tun?
Ich würde da sind wir wieder bei der Kommunikation wie immer, ne?
Mhm.
Ich finde es clever zu sagen, irgendwie, also das, was einem helfen würde. Vielleicht auch zu sagen, du Mutti, du Fadi, ich merke irgendwie, es läuft nicht so optimal. Lass uns mal irgendwie jemanden zur Beratung holen und gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Nur, dass wir es wissen, dass man irgendwie so ein bisschen einen Einstieg darin findet in die Entlastung oder zu sagen, ich schaffe das nicht mehr. Gut, dann kommt häufig die Antwort, musst du ja auch gar nicht, wir machen das schon. Aber zu sagen, mir ist das wichtig, dass das genau ihr begleitet seid oder so, also so in der Art.
Okay, das heißt das gemeinsame Gespräch, aber vielleicht auch das Gespräch mit sich selber als Angehöriger, dass man auch einfach sagt, okay, was hat mir denn, bevor der Fall X eingetroffen ist, gut getan? Vielleicht merkt man dann, stimmt, ich bin sonntags immer mit meiner Freundin laufen gegangen. Das mache ich jetzt schon seit Monaten nicht mehr. Oder wir sind doch immer gerne, weiß ich, haben wir Kinokritiken gelesen, haben uns einen Film dann angeguckt oder wie auch immer.
Ja.
Dass man auch mal wieder an alte Muster denkt und schaut, wie kann ich die jetzt in den aktuellen neuen Alltag einfließen lassen.
Ja.
Also
Und ich finde, also was ich halt auch oft erlebe, durch diese Überforderung und Schuldgefühle, die sind ja meistens nicht unbedingt begründet, dass das dann so,
nee,
so
hausgemacht.
Genau, so ein Übermuttern wird und den Pflegebedürftigen irgendwie nichts mehr zugetraut wird oder Entscheidungen abgenommen oder Bevormundung, dass das halt nicht passiert, ne? Dass man auch einfach mal den anderen so stehen lassen kann.
Also auch ein hohes Maß an Selbstreflexion. Ja. Ne? Also ich glaube, dass man erstmal zu viel Gas gibt, ist, glaube ich, ein ganz natürliches Verhalten.
Ja.
Aber dass man dann auch mal die Erschöpfung genauso zulässt wie das Gas geben. Ne? Ja. Also dieses, dass es sich austangiert. Aber was ich von heute auf jeden Fall mitnehme, ich als Angehörige bin wichtig und meine Bedürfnisse sind genauso zu hören.
Ja.
Und wenn ich auf lange Strecke für meinen zu Pflegenden da sein möchte, dann muss ich auch echt Selbstfürsorge betreiben.
Ja. Ja.
Wichtig ist natürlich zu sagen, bei aller Hilfsbereitschaft und bei allen Ideen und Kreativität, die wir entwickeln und die auch jeder für sich und seine Familie und Angehörige entwickelt, man kann nur Menschen helfen, die geholfen werden bekommen möchten.
Ja,
das ist ein schöner Satz vorgelesen. Aber tatsächlich ist es genauso. Also wenn ich als Sehende quasi unter den Blinden sage, ist es aber wichtig, dass das und das jetzt gemacht werden muss oder dass jetzt diese Hilfsmittel ins Haus kommen oder dass der Pflegedienst ins Haus kommt und so weiter. Wenn mein Angehöriger es nicht möchte und wirklich vehement Nein sagt, muss ich das auch akzeptieren, weil er ist ja noch mündig.
Richtig.
So.
Richtig. Man kann natürlich probieren man kann natürlich irgendwie versuchen zu lenken, sagen, komm, wir probieren es aus, wenn es wirklich nichts ist, ne, weil manche Dinge bringen vielleicht offensichtlich Erleichterungen. Aber es ist begrenzt, ne? Wenn derjenige es nicht möchte und nicht einsieht, dann
kann ich auch nur bis zu einem gewissen Grad als Tochter helfen.
Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal an Schuldgefühle denken, ich glaube, der Zenit der Schuldgefühle kommt tatsächlich, wenn man feststellt, es geht zu Hause nicht mehr. Wie ist das bei dir aus der Praxis? Wie nimmst du das wahr?
Ja, genau das. Dass viele sehr, sehr mit sich hadern und das fühlt sich halt an wie abgeschoben, im Stich lassen.
Nicht geschafft haben.
Genau, nicht geschafft haben. Ich habe da ja einen ganz anderen Blick drauf. Ich als Außensteher sehe ja ganz oft, wenn es nicht mehr funktioniert oder wenn es so anfängt. Also so, eigentlich bin ich froh, wenn Menschen hinhören, wenn Außenstehende merken, es wird viel. Oft ist leider der Fall, erst irgendwie aus dem letzten Loch pfeift man und dann geht es halt gar nicht mehr anders und es geht ins Heim. Es gibt aber auch die Fälle, die sich frühzeitig entscheiden, wo die Beziehung auch schöner und entspannter wieder wird. Ne? Man hat wieder mehr Luft, man kann ja auch jeden Tag besuchen gehen. Man hat wieder mehr Luft, mehr Raum.
Das heißt, ich höre bei dir so ein bisschen raus, der Umzug in ein Heim oder in eine Einrichtung oder Altenheim, wie auch immer, ist pflegerisch notwendig. Das heißt, das ist nichts, was ich persönlich entscheide, ich habe da jetzt keine Lust mehr, ich mag das jetzt nicht mehr mit Mama machen, sondern es geht einfach nicht mehr zum Wohl von Mutter.
Ja.
Das heißt, sie ist da tatsächlich im Fokus, dass es ihr zukünftig besser geht und sie besser betreut ist, als wie ich es in diesem Krankheitsstadium leisten kann.
Ich glaube, wo du das gerade so sagst, würde ich auch denken, es geht ganz oft um die Angehörigen. Es geht um beide, ne? Es geht um die Pflegeperson, also die zu pflegen ist, die nicht mehr adäquat versorgt ist.
Das heißt, das sollte ja eigentlich der Fokus sein, wo ich mich als Angehörige drauf fokussiere, dass ich sage, okay, ihr geht es dort besser, als wenn wir das zu Hause organisieren.
Ja, und also wenn ich hier an meine vielen Menschen, wo die Partner an Demenz erkrankt sind, denke, ist es auch ganz klar, die Pflegeperson macht die Grätsche. Es dauert nicht mehr lange und diese Person fällt aus. Und dann gibt's gar keine Option mehr. Ist einfach zu belastend.
Okay, das heißt, auch da wieder sprechen, Netzwerk und diese Veränderungen auch einfach akzeptieren. Und ich sag mal, es ist ja vielleicht auch Qualitätszeit, die für mich und meinen Angehörigen rausspringt, wenn er in einer Einrichtung ist, wo einfach vieles organisiert ist und ich zu Besuch komme und nicht gucken muss, ob die Wäsche gewaschen ist oder ob Essen angereicht wurde oder was auch immer, sondern wir wirklich eine tolle Zeit miteinander haben können.
Ja, und nicht nur zu Besuch kommen, sondern das erlebe ich bei uns in der WG ja auch mal ein Wochenende nochmal nach Hause. Das geht in manchen Fällen auch. Oder Ausflüge gemeinsam, mal ein Eis essen gehen. Also Freude im Leben schaffen, genau. Mhm. Und mir kam gerade eben nochmal beim Zenit der Schuldgefühle, kam mir nochmal in den Kopf geschossen. Thema Tod tatsächlich.
Ja.
Weil das, ich glaube, das ist der zweite Zenit. Wenn der Mensch, der sehr, also wo einfach viel Pflegebedarf war, verstorben ist und man immer in Anspannung gelebt hat, erleben viele Menschen nach dem Tod eine Entlastung.
Mhm.
Und das macht ganz vielen Menschen Schuldgefühle. Das kam mir irgendwie gerade nochmal.
Dass man sich auch gut fühlt, dass es jetzt vorbei ist.
Ja. Und ja, dass man entlastet, also dass wieder Luft da ist, ne? Da seinen Frieden auch zu, also da auch alle Gefühle ja zuzulassen. Ja.
Da könnte ja so eine Einrichtung auch ein Zwischenschritt sein,
ja,
dass man schon da eine kleine Erleichterung fühlt und dann gar nicht dieses große, große Schuldgefühl aufkommen
ja
lässt.
Ja, das stimmt auch.
Mhm. Ja, jetzt steht ja auch Weihnachten vor der Tür. Ich meine, das ist ja auch für Familien ohne die neue Situation, ohne den Rollentausch eine Herausforderung. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade mit dieser, das erste Weihnachten mit einer neuen Pflegesituation ist bestimmt herausfordernd, oder?
Ja, ich denke herausfordernd in der Form, dass man irgendwie auch das Gewohnte ein bisschen loslassen muss. Ne?
Sei vielleicht sogar an einem anderen Ort feiert,
genau,
wie es sonst war, dass man bei den Eltern aufgeschlagen ist.
Ja, und genau, wer kocht, wer kann noch, genau, wer kann es noch organisieren? Wie organisiert man es? Ja, aber ich glaube, also da habe ich auch viele kreative Lösungen gesehen. Da darf man sich, ja.
Was zum Beispiel?
Ja, das hat das Weihnachtsfest ums Pflegebett, also je nachdem, ne, wie mobil man noch ist, ums Pflegebett herum, auch der Weihnachtsbaum anders aufgestellt wurde. Genau, und sich vielleicht an neuen Orten trifft.
Ja,
oder wenn es auch jetzt noch nicht so ein großer Bedarf ist, aber der Mensch, also es gibt ja auch Leute, die dann nicht mehr gut kochen können, die, genau, Weihnachten steht man ja oft Stunden in der Küche, dann schafft die Mutti das nicht mehr, dann geht man vielleicht essen miteinander.
Ja, oder
lässt
man
sich
holt
was kommen,
das Essen,
genau,
oder kocht vor.
Ja.
Oder was ich zum Beispiel selbst bei mir in der Familie erlebt habe, dass wir früher angefangen haben.
Ja.
Dass wir nicht erst in den Gottesdienst gegangen sind und dann, sondern einfach gesagt haben, wir starten um 14 Uhr, dass unser Angehöriger quasi um 18 Uhr ins Bett geht. Und danach haben wir für uns nochmal gefeiert. Es war zwar alles anders, aber anders heißt nicht immer schlecht.
Nee.
Und das finde ich ganz wichtig, dass man trotzdem den Zauber von Weihnachten irgendwie einhauchen kann und trotzdem ein gemeinsames, schönes Fest hat.
Ja.
Und am Ende des Tages geht es doch um die Gemeinsamkeit, die man hat und
richtig,
nicht, ob der Braten jetzt so oder so war.
Ja, das erlebe ich auch in der eigenen Familie. Man muss ja auch nicht immer am 24. Also auch da flexibel sein, genau.
Hast du schon mal als Pflegekraft mitgefeiert Weihnachten?
Ja, wär klar, wenn ich Spätdienst fahre an Heiligabend, komme ich auf viele Weihnachtsfeiern vorbei, ja.
Okay, das heißt, ja, Dominosteine sind dir sicher auf
genau. Ja.
Ja, also in dem Sinne, seid einfach wachsam, seid flexibel und habt ein schönes Weihnachtsfest.
Ja.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war Pflege und jetzt euer Wegweiser durch den Pflegedschungel mit Sarah Wendland und Wiebke Zimmer.